European Data News Hub Podcast.
Ich bin Marc Burgemeister, hallo. Vor 3 Jahren verließ Großbritannien die Europäische Union und sorgte für ein politisches Novum. Denn noch nie zuvor in der Geschichte der EU kehrte ein Mitglied der Gemeinschaft den Rücken zu. Der Brexit brachte Großbritannien politische Krisen, den Absturz des Pfundes, eine Spaltung der Gesellschaft und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems und des Transportwesens. In der EU blieben die schlimmsten Befürchtungen mancher Wirtschaftsexperten indes aus, aber auch hier hat der Brexit einiges angerichtet und verändert. Eine Zwischenbilanz nach 3 Jahren Brexit möchte ich heute mit dem Großbritannien-Experten und dem Leiter der Forschungsgruppe Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik ziehen, Nikolai von Ondarza. Herr von Ondarza, ich grüße Sie, hallo.
Hallo.
Ja, seit 3 Jahren ist das Vereinigte Königreich nun nicht mehr Mitglied der EU. Für die regierenden Brexit-Befürworter steigt der Druck im Land. Denn neueste Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Britinnen und Briten den Brexit für einen Fehler halten. Was für eine Bilanz ziehen Sie denn nach 3 Jahren Brexit?
Mittlerweile muss man schon sagen, dass sich viele der wirtschaftlichen Prognosen erfüllt haben. Dem Land geht es schlechter als vielen anderen europäischen Partnern. Es ist beispielsweise der einzige G7-Staat, der das Wirtschaftsniveau von vor der Pandemie noch nicht erreicht hat. Und das spüren natürlich die Menschen im Land auch, denn es kommen ja noch auf den Brexit rauf die Probleme, die wir auch haben, Stichworte Inflation, hohe Energiekosten. Und dann muss man sagen, dass der Brexit das Land auch wirklich politisch geprägt hat. Also eine turbulente politische Periode, wie wir sie wahrscheinlich in den letzten 150 Jahren in Großbritannien nicht hatten, mit 2 Neuwahlen, jetzt 5 Premierminister seit 2016. Und da ist das Land auch immer noch nicht zur Ruhe gekommen, was sich allein daran zeigt, dass wir jetzt über 6 Jahre nach dem Referendum immer noch darüber diskutieren, ob der Brexit das Richtige war und wie denn das zukünftige Verhältnis zur EU nochmal neu ausgehandelt werden sollte.
Da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über die einzelnen Felder, die Sie gerade schon angesprochen haben. Erstmal mit Blick auf die EU. Da haben viele Wirtschaftsexperten während des Referendums schon so manche Schreckensszenarien prognostiziert, die sich jetzt letztlich aber gar nicht erfüllt haben. Wem hat denn der Brexit mehr geschadet? Der EU oder Großbritannien?
Bisher ganz klar Großbritannien. Das haben aber auch die Prognosen damals so gesagt. Für Großbritannien ist die EU mit Abstand der wichtigste Handelspartner bei knapp unter 50%. Großbritannien selber ist für die EU eher unter 10% in der Bedeutung des Handels. Und so kann man das auch ganz gut sehen. Großbritannien hat es wirklich voll getroffen. Es gibt einige EU-Staaten wie Irland, für die war es ein bisschen schwerer, aber für den Großteil der EU-Staaten ist Großbritannien ein wichtiger, aber kein essentieller Handelspartner. Und so konnten die meisten beispielsweise ihre Lieferketten von Großbritannien wegorientieren. Darunter haben die Briten gelitten, aber die meisten Europäer bisher nicht so stark. Da waren es eher die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die anderen Ereignisse der letzten Jahre, die die europäische Wirtschaft geschwächt haben.
Ja, vor allem wirtschaftlich hat der Brexit in Großbritannien ja einen ordentlichen Schaden angerichtet. Wie hat das die Menschen im Land betroffen in den 3 Jahren? Spüren die Menschen das mittlerweile, den Brexit?
Nach 3 Jahren schon, also nicht unmittelbar am Tag nach dem Brexit. Wir müssen uns erinnern, als der Brexit vollzogen war, also Großbritannien die EU verlassen hat, war das mitten im Lockdown. Da waren andere Dinge wichtiger für die Briten. Da hat man es nicht sofort gespürt. Aber die hohe Inflation, die in Großbritannien noch höher ist, die kommt ganz klar bei den Menschen an. Es ist schwieriger, jetzt in andere europäische Länder zu reisen. Und dadurch haben wir zum Beispiel in Großbritannien eine Streikwelle über Weihnachten und in den letzten Monaten gesehen, wie sie es eigentlich seit den 70er Jahren nicht mehr da waren. Und diese Unzufriedenheit im Land, die führt eben auch dazu, dass der Großteil der Menschen auch in den Brexit-Regionen den Austritt mittlerweile für einen Fehler hält.
Und doch, das ist jetzt eine ganz persönliche Wahrnehmung von mir, wenn man in einigen Ländern Europas unterwegs ist, zum Beispiel im Sommerurlaub in den südlichen EU-Staaten, da sieht man nach wie vor viele Menschen aus Großbritannien, die sich das auch gut gehen lassen. Da hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als wäre irgendwie was passiert, als wäre Wohlstand verloren gegangen.
Ich glaube, man muss es immer relativ sehen und was der Vergleichmaßstab ist. Also Großbritannien hat wirtschaftlich zum Beispiel nicht so einen Zusammenbruch erlebt wie Griechenland während der Euro-Krise, wo das Land ja wirklich die Wirtschaftskraft um 30% oder mehr eingebrochen ist. Bei Großbritannien ist es eher so, dass dieser schleichende Verlust an Wettbewerbskraft. Es gibt viel weniger Investitionen im Land. So Firmen wie Tesla haben sich eben nicht in Großbritannien, sondern in Berlin angesiedelt. Die Inflation führt dazu, dass real die Nettolöhne gesunken sind. Das heißt also, es ist mehr so ein schleichender Verfall und all die Möglichkeiten, die es nicht gegeben hat. Aber es ist kein kompletter Zusammenbruch der britischen Wirtschaft. Und ich glaube, das haben die Prognosen 2016 auch schon gesagt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war erstmal, der Brexit kommt und dann bricht das ganze Land zusammen. Und das hat es nicht gegeben, sondern es ist einfach die Kappung der Wirtschaftsbeziehungen zum wichtigsten Handelspartner. Und das schlägt sich eben auf den Wohlstand aller Briten nieder, indem sie eine geringere Kaufkraft haben, aber sie stehen zum Beispiel immer noch besser da als manche Mittel- und Osteuropäer, die einfach von einem anderen Niveau gestartet sind.
Nun hat der Brexit Politik und Menschen im Land auch gespalten. Es gab Befürworter und es gab Gegner. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt? Ist man wieder so ein Stück weit zusammengewachsen in den letzten 3 Jahren?
Nur sehr begrenzt. Also es gibt ganz gute wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass die politische Identität als entweder Remain- oder Leave-Befürworter mittlerweile sogar stärker ist als die Bindung zu einer Partei. Und diese Spaltung geht eigentlich auch immer noch durch die Gesellschaft. Und wenn man jetzt sagt, die Mehrheit der Briten hält den Brexit für einen Fehler, dann ist das aber vor allen Dingen deswegen, weil viele jüngere Briten jetzt wählen dürfen und die halten den Brexit noch viel stärker für einen Fehler. Die alten Brexit-Befürworter, der Großteil davon sagt immer noch, es ist zwar schmerzhaft, wir sehen jetzt wirtschaftliche Einbußen, aber es war richtig, dass wir ausgetreten sind. Und damit hat eigentlich so ein Heilungsprozess im Land nicht stattgefunden und die politische Debatte ist sehr viel stärker polarisiert geblieben in den letzten 6 Jahren und hat sich auch in der konservativen Partei, die immer noch über den Brexit streitet, bis heute nicht beruhigt.
Und es ist ja weltpolitisch auch noch viel, viel mehr passiert nach dem Brexit. Corona-Pandemie, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, das sind ja Probleme, mit denen die EU klarkommen musste, mit denen aber auch Großbritannien klarkommen musste, die Britinnen und Briten zusätzlich zu diesen Wirtschaftseffekten nach dem Brexit. Welche Auswirkungen hatten diese globalen Probleme auf das Land?
Also bei der Covid-Pandemie kann man sagen, dass es auch sehr polarisierend war. In Großbritannien wurde sehr stark über die Lockdowns gestritten und viele der Brexit-Befürworter waren keine Impfgegner. In Großbritannien gibt es eine sehr hohe Impfquote, aber Gegner von Lockdowns. Und da hat sich die politische Debatte vor allen Dingen drüber entzündet. Und letztlich war Großbritannien ja damit auch eins der ersten Länder, die wieder komplett aufgemacht haben. Wir erinnern uns an den Freedom Day, den Boris Johnson ausgerufen hat. Und da fühlen sich die Brexiteers heute auch mit bestätigt, dass sie früher dran waren als andere, die wieder aufgemacht haben. Beim Ukraine-Krieg muss man sagen, dass da eine relativ parteiübergreifende gemeinsame Linie herrscht, anders als bei uns. Großbritannien hat schon vor dem Kriegsausbruch Waffen an die Ukraine geliefert und beispielsweise ukrainische Soldaten ausgebildet. Und damit ist das eigentlich eine der wenigen Felder, wo man sagt, da ist sich die Politik einig und es gibt nicht diese Polarisierung. Und da steht sowohl die Opposition als auch die verschiedenen Premierminister hinter der Unterstützung für die Ukraine. Das ist eher ein einendes Element gewesen, eines der wenigen, die die Briten in den letzten Monaten und Jahren hatten.
Ja, das war jetzt die britische Seite. Wenn wir in die EU schauen, in einzelne Länder und vielleicht mal Menschen auf der Straße befragen würden, ob oder wie sie den Brexit gespürt haben im eigenen Leben, kann ich mir gut vorstellen, wird der eine oder die andere sagen, nö, habe ich eigentlich gar nichts von gemerkt.
Ja, das kommt eben darauf an, wie eng die Verbindungen nach Großbritannien sind. Wer das sicherlich gemerkt hat, sind die Firmen, also Firmen wie BMW oder ähnliches, die Werke in Großbritannien haben und verknüpfte Lieferketten und gucken mussten, was dahin passiert. Der ein oder andere wird es online gemerkt haben. Beim Online-Shopping, wenn man was über Etsy aus Großbritannien bestellen wollte, dann ist es auf einmal schwieriger geworden und die Frage, kommen da jetzt doch Zölle drauf und es dauert sehr viel länger, weil die Sachen länger dauern, dann weiß ich es von Schüleraustauschen. sobald ein Kind aus einem Nicht-EU-Land dabei ist, braucht man jetzt besondere Visas, weswegen viele Schulen jetzt eher nach Malta oder nach Irland die Schüleraustausche organisieren. Also das sind so die kleinen Dinge, wo man das merkt. Aber diejenigen, die jetzt kein enges Verhältnis zu Großbritannien haben und da jetzt gerade nicht unbedingt hinreisen wollen, an denen ist, glaube ich, in den meisten EU-Ländern der Brexit relativ spurlos vorübergegangen. Am stärksten hat es natürlich betroffen die Iren, die mit der gemeinsamen Grenze und der Nordirland-Problematik, die ja immer noch umstritten ist zwischen der EU und Großbritannien, sicherlich am stärksten direkt vom Brexit betroffen waren.
Wo Sie es gerade angesprochen haben, wie ist da jetzt eigentlich der Stand der Dinge politisch zwischen den Regionen?
Es ist so, dass die EU und Großbritannien wieder verhandeln, und zwar im Stillen, und das ist ein gutes Zeichen. Boris Johnson hat ja immer gerne gepoltert und die EU bedroht bei diesen Verhandlungen, was es schwerer gemacht hat. Sein sozusagen nun zweiter Rang Nachfolger Rishi Sunak sagt eher, wir versuchen das in stillen Verhandlungen zu lösen. Die schwierigen Fragen scheinen aber nach wie vor ungeklärt zu sein. In Nordirland ist ja gerade die Regierung schon seit längerem zusammengebrochen und die Unionisten, also die eine enge Anbindung an Großbritannien wollen, die lehnen dieses Protokoll rigoros ab und lehnen auch jede Kompromisse ab. Und das heißt also, es finden gerade sowohl noch Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien statt, aber auch Rishi Sunak, der Premierminister, muss mit der DUP, also den nordirischen Unionisten und den harten Brexiteers in seiner Partei verhandeln. Also ob es da eine Lösung gibt, da bin ich noch skeptisch. Aber die gute Nachricht ist, dass man zumindest wieder miteinander redet und sich nicht gegenseitig bedroht, wonach ja zumindest letztes Jahr sogar ein Handelskrieg im Raum stand. Ich glaube, diese Zeiten sind aktuell vorbei.
Gut, also die Grundlage der Diplomatie, das Gespräch bleibt also noch gewahrt. Kommen wir nochmal zurück zur Wirtschaft in der EU, Herr von Ondarza. Die Handelsbeziehungen zu Großbritannien waren während des Referendums ja schon das große Thema. Wie hat sich denn die Wirtschaftsbeziehung EU-Großbritannien entwickelt in den letzten 3 Jahren?
Also die Briten haben sich ja für den sogenannten harten Brexit entschieden. Es gab ja verschiedene Varianten von Ländern wie Norwegen oder der Schweiz, die relativ eng an den EU-Binnenmarkt angebunden sind. Die Türkei mit seiner Zollunion oder sogar die Ukraine. Und die Briten haben sich für einen sehr harten Brexit entschieden, wo sie im Grunde alle EU-Bereiche verlassen haben und gesagt haben, wir wollen in allen Bereichen unsere eigenen Wege gehen. Und dafür machen wir zwar ein Handelsabkommen, wo es keine Zölle mehr direkt zwischen uns gibt, aber regulative Unterschiede, nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Wenn Drittstaaten über Großbritannien in die EU wollen, dann wird der Handel schwerer. Und dementsprechend sind die Wirtschaftsbeziehungen schwerer geworden zwischen EU und Großbritannien. Ganz einfaches Beispiel: für Deutschland war Großbritannien 2015 der drittwichtigste Handelspartner, ist 2021 auf Platz 10 runtergerutscht und für die Zahlen für 2022 haben wir noch nicht komplett, da sind sie wahrscheinlich aus den Top 10 rausgerutscht. Und da kann man schon sehen, dass der Handel weniger geworden sind. Es ist immer noch eine substanzielle Menge, weil Großbritannien eine große, starke Wirtschaft ist, aber sehr viel schwieriger und viele Unternehmen suchen eben andere Wege, andere Lieferketten und haben sich von Großbritannien wegorientiert, sodass es wirklich einen dauerhaften Schaden gibt, nicht so einmal einen runter und dann erholt es sich wieder wie bei Corona, sondern eben eher dieser schleichende Weg, dass der Handel schwerer geworden ist und Großbritannien insgesamt an Bedeutung für Europa und für Deutschland verloren hat.
Wie wird das perspektivisch ausgehen, wenn Sie diese Prognose jetzt stellen, wenn die Wirtschaftsspirale immer weiter nach unten geht? Da hat sich ja die britische Regierung quasi ein Eigentor geschossen. Wird es da mal wirtschaftlich einen großen Knall geben im Vereinigten Königreich?
Ich glaube, die große Frage ist eher politisch, ob man irgendwann wieder dazu kommt, eine rationale Debatte über den Brexit zu führen. Weil wir haben diese paradoxe Situation, dass der Großteil der Briten mittlerweile den Brexit für einen Fehler hält, aber in der Politik sich eigentlich niemand mehr traut, den Brexit anzuzweifeln. Also die Konservativen stehen da klar hinter. Labour wirft der Regierung allerhöchstens vor, den Brexit nicht richtig umzusetzen. Und Keir Starmer, der Oppositionsführer, sagt, we need to make Brexit work. Wir müssen also schauen, dass der Brexit funktioniert. Und die einzigen, die sagen, der Brexit war wirklich ein Fehler, sind die schottischen Nationalisten, die das aber eher als Argument für die schottische Unabhängigkeit nehmen wollen. Und die große politische Frage ist für mich eher, wird es nach den nächsten Neuwahlen, die Ende 2024, spätestens Anfang 2025 anstehen, wo nach den aktuellen Umfragen ein Erdrutschsieg der Labour-Partei bevorstehen könnte, wird es da nochmal einen politischen Umschwung geben, wo die Labour-Partei sagt, jetzt ist der Rückhalt groß genug, dass wir uns wieder der EU annähern können? Oder halten wir an diesem Brexit-Tabu fest, wollen vielleicht hier und da noch eine Drehschraube drehen, aber sagen, der Brexit ist jetzt Geschichte und wir müssen unsere Möglichkeiten und neuen Wettbewerbsvorteile in einer Post-Brexit-Welt suchen. Das ist die aktuelle Linie der Labour-Partei, aber wir werden sehen, ob sich diese politische Haltung über den Brexit eigentlich nicht mehr zu sprechen auch bis 2025 halten lässt, wenn wirklich so viele in der Partei und gerade sehr viele Labour-Wähler sagen, das war letztlich doch ein Fehler.
Auf mögliche Chancen, auf eine eventuelle Rückkehr, da möchte ich gleich noch mit Ihnen schauen, Herr von Ondarza. Vorher noch ein anderes Themenfeld, recht interessant, wie ich finde, auf EU-politischer Ebene, dass der Domino-Effekt ausgeblieben ist, dass sich also quasi weitere EU-kritische Mitgliedstaaten nicht nach dem Brexit angeschlossen haben und ebenfalls ausgetreten sind, wie manche das auch befürchtet hatten, weil sie eben gesehen haben, dass es doch recht viele Probleme gibt. Zum Beispiel Italien ist da so ein Land gewesen, das ja jüngst jetzt auch verbal wieder versöhnlichere Töne gegenüber der EU angeschlagen hat im Parlament. Hat der Brexit somit auch so ein bisschen was Gutes vielleicht?
Ja, man muss schon sagen, dass die Briten der EU bei dem großen Verlust, der Brexit unbestritten war, doch ein Stück weit zum Zusammenhalt beigetragen haben. Denn dass die wirtschaftlichen Kosten, ich würde aber sagen, in den ersten Jahren vor allen Dingen das politische Chaos in Großbritannien, waren ein so abschreckendes Beispiel, dass die meisten EU-skeptischen Parteien, die in einigen anderen Ländern zum Teil für den Euro-Austritt oder den EU-Austritt eingetreten sind, davon abgewichen sind und gesagt haben, wir sind zwar weiterhin skeptisch gegenüber der immer engeren Union, aber wir wollen ein Europa der Vaterländer, wo wir in der EU bleiben, den Binnenmarkt behalten, aber vielleicht trotzdem unsere nationalen Interessen stärker umsetzen können. Das haben wir gesehen bei Marine Le Pen in Frankreich. Italien haben sie schon genannt, die Finnen. Es gibt noch einige andere Beispiele. Viktor Orban, der letztlich in einem Interview sagte, es schmerzt ihn, dass sein Land noch in der EU sein muss, aber der wirtschaftliche Vorteil sei zu groß. Ungarn muss Teil der Europäischen Union bleiben. Und das heißt also, ich glaube, dieser Domino-Effekt ist vorbei. Auf der anderen Seite versuchen natürlich diese EU-skeptischen Parteien jetzt auf EU-Ebene zusammenzuarbeiten und die EU nach ihrem Bilde umzuformieren. Und das bleibt nach wie vor eine Herausforderung für diejenigen, die eine offene, globale Europäische Union wollen, in der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hoch im Kurs sind. Aber unmittelbare Austritte gibt es eigentlich nicht mehr am Horizont. Es gibt interessanterweise eine einzige Ausnahme, die ich kenne. Das ist die Alternative für Deutschland, die in ihren letzten Wahlprogrammen die Option eines Austrittsreferendums nach britischem Vorbild drin hatte und sich damit sogar weiter wegbewegt hat von vielen anderen EU-skeptischen Parteien, die sich davon verabschiedet haben.
Okay, das können wir gerne mal machen, das Gedankenspiel. Wie verheerend wäre denn ein German Exit für die EU?
Ich glaube, das wäre kein Vergleich, weil also Großbritannien war ja schon vor dem Brexit ein Peripherieland, wirtschaftlich nicht, aber politisch schon, haben nicht am Euro, nicht an Schengen teilgenommen und waren nicht so zentral für die europäische Einigung. Ein Austritt Deutschlands aus der EU würde, glaube ich, die komplette EU in Frage stellen und gleichzeitig wirtschaftlich durch die Euro-Mitgliedschaft noch wahnsinnig mehr komplizierter und teurer werden, als es der Brexit ohnehin schon war, sodass ich nach allen Erfahrungen, die wir mit dem Brexit gemacht haben, das persönlich für eine wahnwitzige Idee halten würde, die komplette Nachkriegsordnung in Europa auseinanderreißen würde.
Schauen wir auf die Chancen. Wir hatten es gerade schon kurz angesprochen. Mehr als 50% der Menschen in Großbritannien halten den Brexit mittlerweile für einen Fehler. Das belegen neueste Umfragen. Nach den anstehenden Wahlen, ist es jetzt möglich, Ihrer Meinung nach, dass die britische Regierung vielleicht doch noch einmal auf den Willen des Volkes eingeht und sich der EU annähert oder vielleicht sogar zurückkehrt?
Ich glaube nur, wenn es stark genug wäre. Sie haben es ja schon angesprochen, aktuell liegt die sozusagen diejenigen, die den Brexit für einen Fehler halten, so bei 55% ungefähr. Manchmal geht es auch ein bisschen nach oben. Ich glaube, für eine richtige Umkehr bräuchte es eine sehr, sehr starke Mehrheit, die jenseits der 60% liegt und damit auch die Politik so stark unter Druck setzt, dass diese Wunde wieder aufgemacht wird. Denn die letzten Jahre waren für die Briten sehr, sehr schmerzhaft. Und der Grund, warum Boris Johnson 2019 so stark gewonnen hat, war der Slogan "Let's get Brexit done". Er hat damit den Briten die Illusion verkauft, wir können das alles hinter uns lassen, die Gräben wieder zuschütten und nach vorne gucken. Wir haben gesehen, das hat nicht geklappt. Und jetzt ist die Meinung wieder leicht umgeschwungen gegen den Brexit, aber ich glaube, sie müsste schon stabil bei 60-65% plus gegen den Brexit und für eine Wiederannäherung oder sogar einen Neubeitritt sein, um eine Basis zu sein, dass man nicht danach direkt wieder diese Wunden komplett aufreißt und das Land in die nächste politische Krise zieht. Und das ist auch der Grund, warum aus meiner Sicht die Opposition gerade so vorsichtig ist, weil sie eben einen Teil ihrer Wähler nicht vergrauen will mit einer erneuten Brexit-Diskussion. Und daher glaube ich, dass wir diese Diskussion erst nach den nächsten Wahlen führen werden und auch nur dann, wenn es wirklich einen dauerhaften, größeren Umschwung gegen den Brexit gibt.
Tja, 3 Jahre nach dem Brexit, Herr von Ondarza, was bleibt wichtig für die Politik der EU?
Ich glaube, das Wichtigste für die Europäer ist, die Briten jetzt als einen normalen Drittstaat zu behandeln, der eben außerhalb aller EU-Strukturen ist, aber mit dem man gemeinsame Interessen hat, in der Wirtschaft über einen Handelsvertrag zusammenzuarbeiten, in der Ukraine zusammenzuarbeiten, wenn es um den Umgang mit China angeht, zusammenzuarbeiten und da wieder ein Verhältnis zu finden, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn Großbritannien nie in der EU gewesen wäre, als ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Partner, der aber ganz klar außerhalb jeglicher EU-Strukturen steht und damit eben keinen so nahen Zugang hat wie die Schweiz, Norwegen oder mittlerweile sogar auch die Ukraine.
Einschätzungen von Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik waren das. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news